Physio zwischendurch. Dein Podcast für zwischendurch von Jan Winter und Simon Roth. Mit spannenden Themen aus den Bereichen Physio, Medizin und Training.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Physio zwischendurch. Wie immer mir gegenüber mein Kollege und Freund, der Simon. Simon, erstmal frohes neues Jahr in unserem Podcast-Leben.
Oh, echt? Scheiße.
Ja, ist das schon wieder ein paar Wochen her. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Vielen Dank, ich bin 26 geworden.
Aha. Und ich hoffe, es geht dir gut soweit. Also,
ja, mich hatte die Grippe erwischt, deswegen zur Freude aller werde ich vielleicht meinen Redeanteil heute etwas kürzer gestalten als sonst die Monologe, die ich führe.
Noch mal ganz kurz so ein extra Hüsterle. Mich hat der Fieber erwischt.
Ich hatte die Influenza, hatte ich noch nie. Und das ist echt, das war hart. Aber ja, knappe Woche war alles wieder gut. Der Rest sind Restbeschwerden, sind egal. Und dann kommen wir aber gleich zu unserem Thema heute. Und dass das diese Überleitung so geplant war. Aber zum Thema Routinen und Habits. Passend zum Jahresanfang, mittlerweile im Februar, nehmen sich ja auch immer viele irgendetwas vor zu verändern.
Boah, das würde mich mal interessieren, Simon, bist du ein Vorsatzmensch?
Auf gar keinen Fall. Und zwar aus zwei Gründen. Grund eins, für mich braucht es keinen Jahresanfang, um Vorsätze zu haben. Grund zwei ist, ich halte die eh nicht durch. Also ist ein Ding. Nein, pass auf. Steigen wir direkt ein, weil ich durchlebe gerade ein Habit Change.
Mhm.
Das ist in dem Kontext ein bisschen zu groß gesagt, aber ich bin Kaffeetrinker. Und also Kaffeetrinker bedeutet eigentlich nur eine Tasse, maximal zwei am Tag, morgens und mittags. Und gegen Kaffee ist ja so erstmal auch nichts auszusetzen. Aber ich in meinem Verständnis empfinde Tee als die eigentlich gesündere Variante. Und mich konntest du aber mit Tee nie überzeugen. Also ich habe diesen Wechsel, diesen Gewohnheitswechsel zum Tee nie geschafft. Weil Tee im Kopf immer verankert war als krank. Ich trinke nur Tee, wenn ich krank bin.
Ey, same bei mir auch.
Also es ist so negativ abgespeichert, dass ich wahnsinnig, wie ein Kleinkind habe ich mich gewehrt, Tee anzuerkennen mit all ihrer Teevielfalt, ja, die über Kamille hinausgeht. Aber das war ein Problem. Und jetzt ist aber so, dass meine Kaffeemaschine kaputt ist und die muss ich reparieren lassen in Frankfurt.
Und du musst halt bis Monatsanfang warten, ne?
Ich glaube,
wegen Geld,
das,
oder?
Genau, aber das kommt dazu. Ja, aber der noch größere Treiber ist halt einfach diese sich Zeit nehmen, das Ding dahin zu bringen. So. Und jetzt aus der Not heraus, weil ich aber jemand bin, der so ein Habit hat, morgens den Tag zu starten mit ursprünglich einem Kaffee, habe ich gesagt, ui, jetzt brauche ich einen Ersatz. Und das, was dem Kaffee da am nächsten kommt, was ich schnell zubereiten kann, ist halt Tee. Und jetzt habe ich, wir haben unterschiedlichste Teesorten, teilweise aus Sri Lanka mitgenommen vom Urlaub, oder wir haben einen Distributor von Mayoeck, der ist in Taiwan, und wenn der kommt, kriegt er immer taiwanesische Tee. Mega geil, habe ich bisher nie angerührt. Und jetzt habe ich quasi den Zwang gehabt, das zu tun, und merke, dass ich das total geil finde. Das bedeutet, ein ungünstiger Zustand hat mich in meinem Habit gezwungen zu verändern. Und jetzt komme ich langsam an den Punkt, dass ich mit dem Gedanken spielen könnte, auch theoretisch bräuchte ich die Kaffeemaschine gar nicht mehr. Ich würde mich zufriedenstellen mit Tee. Habe aber zwei Wochen quasi erstmal diesen Schmerz durchlebt.
Die Frage ist aber auch, ob das deine Gewohnheit bleibt, wenn die Kaffeemaschine wieder repariert ist. Ne?
Genau.
Also das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, wieder zurück in deine alten Gewohnheiten zu fallen, ob du das nicht machst.
Also die Verfügbarkeit der alten Reize oder der alten Dinge, die dich da wieder zum alten Muster bringen, wenn die natürlich existieren, ist es natürlich schwerer, 100%. Das sehe ich gerade in meiner Grippephase. Ich habe 4 Tage nichts gegessen, unter anderem logischerweise deswegen auch überhaupt gar keine Zuckerprodukte. Und ich kam jetzt zurück und habe gesagt, so, ey, wie dumm, jetzt mit Zuckerprodukten eigentlich anzufangen. So, ne, das heißt, wir haben sowieso Zucker, also industriezuckerlose Produkte hier zum, in Anführungsstrichen, Naschen, so Trockenobst und sowas da. Aber das hat halt immer gegen so ein Kinderbueno verloren. Und jetzt merke ich aber, diese kleine gezwungene Fastenzeit hat mir wieder so ein Reset gegeben, wo ich sage, nee, ich komme super mit Frucht, also mit den Trockenfrüchten gerade klar. Habe aber das Problem, dass die Verfügbarkeit des alten Naschens noch existiert. Mhm. Ja, voll. Und da gehe ich jetzt aber aktiv hin, proaktiv, mit der Nadine, die ist zum Glück da viel, viel cooler als ich und disziplinierter, wo wir jetzt einfach gesagt haben, wir kaufen jetzt gar keine Industriezuckerprodukte mehr ein, aktiv, also die echten Süßigkeiten-Dinger, diese fiesen Dinge, weil dann eben die Möglichkeit, das Risiko gemindert wird, wieder in alte Muster zu verfallen. Und das ist ja, jetzt diese zwei Themen, wenn wir von negativen Habits sprechen, die jeder Mensch in seinem Alltag hat und von der ich überzeugt bin, dass wenn die Überhand nehmen in der Summe, basierend auf einer intraindividuellen, vielleicht nicht so guten Belastbarkeit, dann können Symptome entstehen. Und ein Symptom kann auch Unzufriedenheit sein, Abgeschlagenheit. Das muss kein Schmerz im
Biomechanischen. Ja gut, es kann ja schon alleine im Organismus laufen mit Verhältnis zwischen antiinflammatorischen und inflammatorischen Sätzen. Also sobald wir da im Verhältnis sind und wir sind ja Genies der Kompensation bis zu einem gewissen Moment. Also irgendwann ist es fast voll und da ist auch die Frage, in welchen Lebenssituationen gestalten wir uns wie um und wie lange halten wir auch an diesen Situationen? Beispiel Bewegung, wenn wir jetzt mal auf den Physiokontext gehen. Kommt jemand aufgrund eines Bewegungsmangels in eine Beschwerdesymptomatik? Ja, geht es halt in der Intervention, ob therapeutisch oder trainingstherapeutisch oder auch von sich aus selber, in eine Bewegungsintervention. Bewegung, Kräftigung, das wird in den Alltag integriert. Das Problem ist aber auch die Situation, was ist, wenn die Person keine Beschwerden mehr hat? Bleibt er in diesem Muster, in diesem positiv adaptierten Muster oder verändert er was? Du hattest vor, ist jetzt auch schon bestimmt ein Jahr her oder anderthalb Jahre, wo wir das Thema Bandscheibenvorfälle hatten. Wieso passieren die meisten Bandscheibenvorfälle oder viele Bandscheibenvorfälle zu Ereignissen, wie zum Beispiel Gartenarbeit, nach einer Situation, die was Belastbarkeit und Belastung mit aus hat? Das heißt, das ganze Jahr gesessen, nichts gemacht, im Winter noch viel gechillt auf der Couch, gar nicht bewegt, vom Office auf die Couch und zurück wieder ins Bett. Und dann kommt der Frühling und dann heißt es, ey, ich muss den Garten putzmunter machen.
Genau, ja. Dieses von 0 auf 100 aus dem einen Habit, aus dem einen in dem Fall, und das ist ja auch das Thema bei all diesen Diskussionen, das Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, das ist sehr reißerisch formuliert, weil es natürlich eine Emotion wecken will. Wir wissen, dass das per se, das Sitzen an sich nicht das Problem ist, sondern das Maß, wie lange ich das im Verhältnis zu meiner Phase, in der ich mich mobilisiere, tue. Und da haben wir eben das Problem. Nicht das Sitzen ist das neue Rauchen, sondern das Nichtbewegen ist das neue Rauchen. Mhm. Und das sehr, sehr häufig zu tun, also im ersten Missverhältnis zu unserer natürlichen Bewegung. Und da kommen dann die sehr guten Studien, im großen Teil natürlich auch von der WHO, die da sagen, hey, im perfekten Moment, keine Ahnung, musst du irgendwie 200 Minuten Sport pro Woche machen. Stunden. 200 Minuten Sport pro Woche. Okay? Sport jetzt auch mal definiert, jemand, der unsportlich ist, hat einen schon schnelleren, sportlicheren Reiz als jemand, der trainierter ist. Also wenn du wirklich um Progression, auch Trainingserfolge sprechen müsstest, dann kann das ein sehr unsportlicher Mensch schon mit einem 90-minütigen Spaziergang tun, während ein Hochathlet braucht eher noch einen anderen Trainingsreiz, um da sich noch weiterzuentwickeln. Ne? Mhm. Aber rein für den Fitnessparameter heißt erstmal, naja, eine gewisse Anstrengungslevel den du halt aufbringen musst. Der ist individuell. So, 200 Minuten sind über 3 Stunden. Hat der Mathe Leistung.
Das
3 Stunden und 20 Minuten.
Also so. drei Dreiviertelstunde, oder?
Sehr gut. Auch so. 3 Dreiviertelstunden. So, jetzt ist das, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich bin ein Mensch, der sich beruflich sehr, 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 sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Als Therapeut und Gründer von MyoAct. Ich komme in meiner Realität nicht auf 3 Stunden Sport. Jede Woche. In den besten Situationen, in den besten Wochen auf jeden Fall. Geil. Feiere ich. Wie oft kommen die vor? 2-mal im Jahr. Das heißt, sogar meine Realität, die ja eigentlich gemacht worden ist für dieses Habit, das Gesunde, das man haben sollte, das sorgt noch nicht mal dafür, dass ich das hinkriege. Das heißt, die Versorgungsrealität in der Gesamtbevölkerung ist so weit entfernt von diesen Empfehlungen, die wissenschaftlich begründet sind, dass wir sagen müssen, hey, es ist gut, das zu wissen, aber das Lösungsangebot, wie wir das erreichen, ist nicht umsetzbar.
Ja,
und sagen, mach 3 Stunden Sport. Das funktioniert nicht.
Also ich denke, in der Relation musst du es auch so setzen, dass man auch, also in einer gewissen Situation, also du sagst jetzt gerade das Lösungsangebot, ja, aber das hat ja einmal was mit extrinsischen Angeboten zu tun, aber auch intrinsischer Motivation. Also dieses ja. Verhältnis muss einhergehen. Das ist das Wichtige. Und da eben auch bei der Situation natürlich auch die Konstante. Also es bringt nichts in Anführungsstrichen. Also ich will sagen, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Aber die Situation, dass man sagt, ey, ich mache jetzt 2 Wochen, mache ich die 200 Minuten. Und dann verfällst du wieder in deine Muster und dann sagst du, ja, ich habe ja die letzten 2 Wochen gemacht. So funktioniert der Körper leider nicht und so funktioniert das metabolische System ja auch nicht. Ne? Und da ist es einmal so in der Situation, dass wir da die Motivation, das gehen wir jetzt mal auf unseren Physiokontext, die Motivation unseres Patienten und Klienten auch wecken müssen in einer Art und auch ein bisschen begleiten müssen oder dürfen, dass die Konstante da ist. Na, also wir sind nicht dafür zuständig, dass die Motivation da ist, aber in gewisser Weise sind wir auch dafür zuständig, eine Motivation zu heben, das Feuer erstmal zu entfalten und dann auch ein bisschen zu begleiten, dass man sagt, okay, jetzt war es vielleicht ein bisschen schwer die Woche für dich, aber probier es doch mal so und so. Also wieder Lösungsangebote senden.
Ganz genau. Und das ist der Moment, also da sprichst du das Maßgeblichste an, das ist Motivation. Und Motivation ist in dem ersten Moment für die meisten Patienten ein erlebbarer Schmerz oder eine Funktionseinschränkung, die sie dazu treibt, was an ihrem System zu verändern. Und dann, sobald wir in den Bereich der Prävention kommen, und das ist ja etwas, wo wir sagen, dass, da will man ja in der Medizin hin, dann musst du Motivation schaffen, die abseits eines erlebbaren Schmerzes stattfinden. Und das ist halt zum Beispiel bei vielen im Training, ja, die Trainingsparameter. Also ich habe bei Männern oft, ich habe einen Zuwachs von entweder Kraft, durch ich kann mehr Gewichte stemmen, oder ich habe dickeren Bizeps, also Ästhetik. Bei Frauen auch häufig Ästhetik der Grund. Und aber vielleicht solche Ausdauerparameter, ne? Eine gewisse Zeit beim Rennen. Also wir versuchen, da wo es geht, unseren Ist-Zustand zu quantifizieren, einen Soll-Zustand im Kopf zu haben, den wir als Ziel definieren oder eine grobe Richtung zumindest. Und dann brauchen wir aber Touchpoints in unserem Leben und die dürfen nicht zu kompliziert sein, an denen wir messen können, dass unser Aufwand, den wir betreiben, sich positiv auswirkt auf etwas. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo dann zum Beispiel auch viele Technologien kommen, ne, wie Schrittzähler. Man hat irgendwann mal, du, Du kennst ja die.
Ohne Scheiß, sorry fürs Unterbrechen. Ich wollte gerade die ganze Zeit sagen, Tracking, was Schrittzähler, also so ganz einfache, simple Sachen, voll, aber die funktionieren. Und da hatte ich jetzt am Sonntag das Beispiel, habe ich morgens um 11 oder so mit meiner Mutter telefoniert und dann gefragt, wie die Woche war und. Und dann sagte sie, ja, und dann waren wir mit der Hunde raus und ey, wir haben schon 8.500 Schritte. Ja. Und es klappt einfach.
Und du weißt, wo ja diese 10.000 Schritt-Theorie herkommt, oder?
Nee.
Das ist so geil. Es gibt keine ursprünglich wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass 10.000 diese gesunde Marke sind, sondern das war, und da kann man mich jetzt festnageln, das ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, das war tatsächlich eine Schrittzählerfirma. Mhm. Ich habe auch schon mal gehört, dass es eine Schuhfirma ist oder irgendwas, die
nur bis 10.000 ging.
Nee, die in ihrem Marketing diese 10.000, ich glaube, es war eine Schrittzählerfirma, einfach behauptet hat. Und jetzt gar nicht auf den Gesundheitsaspekt hin, sondern zu sagen, ja, das ist gut. So, die haben einfach eine Benchmark gesetzt. So, und das hat sich dann irgendwie in der Gesellschaft so übertragen, dass das als wissenschaftlicher Anhaltspunkt für einen gesunden Umfang von Bewegung pro Tag dasteht. So, und jetzt wurde das aber wirklich wissenschaftlich mal untersucht. Und jetzt weiß man, dass 5.000 Schritte schon eigentlich der Übertrag in die ausreichend gesunde Bewegung ist. So. Mhm. Das heißt, man sieht, weil es gibt welche, die sagen, ja, was ein Scheiß mit den 10.000 Schritten, das ist ja alles nur eine Marketingkampagne gewesen und sonst was, wo ich sage, naja, und? Es hat ja trotzdem offensichtlich die Menschen motiviert, sich an etwas zu orientieren, woran sie Spaß gefunden haben, das Ziel zu verfolgen, weil es so einfach messbar ist. Mhm. Und dann sage ich, dann hat diese Technologie, auch wenn sie nicht den höchsten wissenschaftlichen Standards erfüllt hat, hat aber das übergeordnete Ziel geschafft, Menschen, die sich sonst weniger bewegen würden, zu bewegen, weil sie einem Ziel hinterhergehen. Und das ist meines Erachtens definitiv nicht verwerflich, sondern ja, eben ein Zeichen von einem sehr guten Produkt, ob gewollt oder ungewollt.
Ich hatte gerade ein bisschen überlegt, wegen den 10.000 Schritten, wo dran das liegen könnte. Du hast es halt jetzt gesagt. Aber ich habe so gerechnet, okay, wenn wir eine Schrittfrequenz beim Gang im Durchschnitt von 85 bis 95 haben, wie viele Minuten Bewegung gehen 10.000 Schritte sind. Und es sind 111 Minuten.
Schlag ich dir immer gedacht, eine Schnapszahl nehmen wir. Nee, 90 Minuten Bewegung ist ja auch die Empfehlung.
Genau, also dann geht das sogar vielleicht einher. Zufällig, aber ja, es geht einher. Ne? Ja. Wollte ich mal mit dir sprechen, also mit Gewohnheiten an sich. Ne? Also wir hatten ja jetzt gerade das Thema Gewohnheiten, dafür brauchen wir eine Motivation. Ja. Ja. Für die Konstanze brauchen wir eine Disziplin. Das heißt, es ist immer eine Situation, wo wir beides auf ein Level brauchen. Das eine ist ohne das andere schwer tragbar, würde ich stark behaupten. Ja. Gehst du damit, dass man sagt, okay, die Motivation ist wichtiger oder die Disziplin ist wichtiger?
Du hast das eigentlich schon selbst beantwortet. Weil du es in der Reihenfolge genannt hast. Ich glaube, die Motivation ist initial der Treiber, um überhaupt den Anstoß zu machen. Und die Disziplin ist die Voraussetzung, das auch weiterhin durchzuziehen. Mhm. Wenn die Motivation, wie zum Beispiel weniger Schmerz oder ich habe abgenommen, habe mein Wunschgewicht und jetzt muss ich aber oder sollte mich weiter bewegen, um das gesund aufrechtzuerhalten. Mhm. Das heißt, der ursprüngliche Motivationstreiber fällt ja häufig zwangsläufig weg, wenn ich diszipliniert bin. Mhm. Und dann übernimmt die Disziplin mehr. Und das wird es eben spannend, weil jetzt wird es neurophysiologisch. Im besten Fall hast du aber die Strecke, die du ein neues Habit dir aneignest, über eine so lange Zeit mit Motivation und Disziplin gleichermaßen aufrechterhalten, dass sich deine neuronalen, neuroplastischen Strukturen schon so adaptiert hast, dass das für dich deine neue Normalität ist. Die Leute, die sagen, ich brauche Sport, die sagen, ich kann nicht an eine Zeit ohne Sport denken. Die haben sich das ja lange erarbeitet. Das heißt, es zeigt, dass das Nervensystem dir das, was dir in einem anderen Moment als unangenehm erscheint, eine Anstrengung, wiederum zu einem gewissen Moment sogar deine Erfüllung gibt, die du brauchst. Und dann hast du eigentlich gar nicht mehr, für dich ist das keine Disziplin mehr, weil du sagst, ich will das, ich brauche das. Ich fühle mich wohl damit. Aber da hinzukommen, ich gebe auch da Untersuchungen, da gibt es auch unterschiedliche Zeitfenster. Ich habe nur eine irgendwie noch im Kopf, ob die jetzt genau auf die Woche gemünzt stimmt, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist so, da ging es um das Thema Laufen. Also als Nichtläufer, wie kommst du in diese Routine rein, dass du sagen kannst, hey, ich habe jetzt Spaß am Laufen. Man untergliedert das in den ersten 2 Wochen Motivation, also irgendein Trigger sorgt dafür, dass du hochmotiviert bist. Da sieht man, beobachtet man, dass die Leute so in den ersten 2, 3 Wochen sehr regelmäßig ihren Plan einhalten, der weit entfernt ist von dem, was sie vorgetan haben, nämlich gar nichts. Das ist 3-mal in der Woche laufen sein, 6 Kilometer. Dann kommt eine Phase von ungefähr, ich glaube, es sind 12 Wochen. Das ist so die klassische, oder nee, 7 Wochen. Das ist die klassische Exit-Phase. In der Phase steigt über 2/3 der Leute, die das vorhaben, sich diszipliniert als Routine einfach, steigen die aus. Bedingt durch Ausreden, Krankheiten.
Auch bedingt durch gewisse Fehler in der Trainingsstruktur natürlich. Ne? Genau, also beim Laufen als Beispiel, dass man sich eine Zeit setzt von 0 Bewegung auf da und dann, dann kommen diese Sprüche, hey, ganz ehrlich, Laufen kann doch gar keinen Spaß machen, ich kriege Seitenstiche. Oder ich kriege das. Ne? Und das sind, das sind solche typischen Situationen, dass gewisse Probleme im Alltag beziehungsweise in deiner Umstrukturierung gesetzt werden und das ist falsche Trainingsparameter, dann gibt es auch, was bestimmt auch intraindividuell ist, von der Situation, was für jemanden wichtig ist, feste Zeiten. Also es gibt welche, die sagen, okay, wenn ich das morgens nicht mache, dann kriege ich es nicht hin. Genau. Oder wenn ich das nicht direkt nach der Arbeit mache, dann bin ich mit den Kindern auf der Couch und da kriegt mich auch keiner weg. Dann hohe Erwartungen, also Erwartungsziele von der Situation. Ich konnte gestern keine 500 Meter laufen und will aber in 3 Wochen Marathon laufen. Schwierig. Manche kriegen es bestimmt hin, gesundheitlich. Gesund ist es mit Sicherheit dann nicht. Ne? Das heißt, hohe Erwartungsziele und dann auch das Thema Geduld. Also Disziplin hängt auch immer mit einer gewissen Spanne an Geduld zusammen. Und das kriegen wir auch öfter in der Praxis mit. Also Thema Muskelaktivierung. Ja, okay, wann tut sich was? Oder Kraftzuwachs. Also wenn wir nicht von einer Aktivierung sprechen, sondern von anderer Einheit Kraft. Ja, es dauert zu lange. Wann tut sich denn da was? Wann sind die Schmerzen weniger?
Genau, und das ist, also diese ganze, es gibt keine Veränderung, die immer statisch gleich nach oben geht. Statisch gleich nach oben ist falsch, ja, sagen wir progredient gleich nach oben geht, sondern es ist immer ein Auf und Ab. Und das ist genau die Disziplin, verlangt von dir, trotz dieser kleinen Rückschläge zu adaptieren. Dein, in dem Fall, Trainingsumfang, dein Vorhaben anzupassen, um dann das Ziel gegebenenfalls sogar neu zu definieren. Und dann aber weiterhin auf dem Weg zu bleiben. Also wiederum die Konstanz aufrechtzuerhalten. Und das passiert offensichtlich in diesen 7 Wochen. Das sind ganz viele Dinge, ja, wo der Körper in eine Phase kommt, wo er sagt, genug außerhalb der Komfortzone, ich will wieder zurück in die Komfortzone und gibt dir ganz viele Möglichkeiten, auf die du gerne zurückgreifst, wo du sagst, ja, passt gerade nicht, Wetter passt nicht, das passt nicht, oh, da zwickt's. Man wird vielleicht sogar sensibler und hört nochmal intensiver in sein Knie rein und sagt, so eine Einheit heute wäre doch nicht so gut, ich mach mal lieber morgen und schieben. Und wenn man diese 7 Wochen geschafft hat, dann kommen in der Regel wieder 2, 3 Wochen mit so einem Motivationshoch, wo die dann sagen, okay, dann sind spürbare Erfolge oft für denjenigen auch spürbar, wie der Name schon sagt. Und in dem Moment entsteht der neurophysiologische Übertrag in die Gewohnheit. Dass dann der Moment kommt, wenn du diese 12 Wochen in der Summe ungefähr geschafft hast, hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du in diesen Moment kommst, wo du sagst, ich brauche Laufen, damit es mir gut geht. Mhm. Und das ist irgendwie schön, ja, und ich habe es 3-mal versucht. Und ich bin jedes Mal innerhalb der 7 Wochen
abgestiegen. Habe es 3-mal versucht und habe es 4-mal nicht geschafft.
Genau. So ungefähr. Weil ich das 4. Mal in meinem Gedanken.
Das ist ja auch so, also gut, nicht jede Sportart ist was für jeden. Das muss man auch da sehen, aber dann flacht die Motivation halt vielleicht aufgrund dessen ab, ne, dass man da kein persönliches Interesse daran hat. Das ist auch immer die Situation, dranbleiben. Aber es gibt zum Beispiel auch, wir reden jetzt die ganze Zeit von Gewohnheiten, dann reden wir von negativen Gewohnheiten assoziiert mit, wie du zum Beispiel gesagt hast, mit Süßigkeiten oder mit solchen Kram, ja. Du kannst ja auch als negative Gewohnheit haben, zum Beispiel, wenn du eine Zielsetzung hast, eine Erwartung, zum Beispiel im Trainingserfolg, dass deine negative Gewohnheit ist, einfach Konstanz in deiner Trainingsroutine. Das heißt, du änderst gar keinen Parameter, dass du immer das gleiche Level machst. Ich gehe meine 2 Kilometer laufen in dem Tempo. Und das ziehst du durch und ziehst durch und ziehst durch und ziehst durch. Dann hast du natürlich auch die Gefahr, dass man sagt, also entweder sagst du, okay, ich brauche das. Das ist mein Kopf-aufs-Moment. Dann gehst du natürlich auch die Gefahr in, dass du sagst, ja, okay, ich werde ja nicht besser. Ja, klar. Das ist, du änderst ja gar keinen Parameter, ob Distanz, ob Tempo, ob Intervalle oder sonst was. Und diese Gefahr eines negativen Habits sehe ich oder habe ich in meinem Leben als Therapeut auch oft gesehen in Behandlungsmöglichkeiten. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt mal auf den therapeutischen Kontext gehen, Simon, wenn du mit deinen Patienten in einer Phase die Sache machst und die Sache machst, aber da aus dem Muster als Therapeut nicht rauskommst, wie ist die Entwicklung dann im Reha-Prozess?
Richtig. Ja, und das ist also sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Also die Routinen, die einen Professional, ist mal egal, ob das ein Physio ist oder ein Handwerker oder ein Anwalt, immer dann, wenn du in gewissen Mustern festhängst, wirst du potenziell an anderen an anderen Momenten dich nicht weiterentwickeln und besser sein. Und das führt in dem Moment zu dem Symptom, nicht bessere Arbeit zu leisten, was potenziell vielleicht sogar dazu führt, dass man gefeuert wird, weil man halt nicht mehr die Entwicklung bringt. Und im Alltag mit Gesundheitsparametern sorgt das vielleicht für Schmerzen oder Abgeschlagenheiten oder anderen Formen von spürbaren Symptomen. Wir sehen also, dass in der Regel Gewohnheiten und Habits ein maßgeblicher oder der maßgeblichste Treiber für Negativität ist und Symptome in dem Fall. Nur also darüber weiß man genug. Am Ende des Tages finde ich es immer noch aber faszinierend, dass das Wissen darüber nicht schützt, dass die Leute es allumfassend tun. Also wir haben eine wachsendere negative Habit-Situation durch Social Media und Co. Also allein diese App, dieses Scrolling, ja, das ist ja Wahnsinn. Das gab es ja vor der Technologie noch nicht. Und jetzt hat sich aber im Umkehrschluss nicht unbedingt was Neues entwickelt, was positive Habits dasteht. Jetzt kann man Supplements nehmen. Ja? Supplements sind auch mehr geworden. Okay, vielleicht gleicht das etwas aus. Was sind Supplements? Im Prinzip, Supplements kompensieren auch nur etwas durch eine schnelle Verfügbarkeit, auch in gewissem Maße künstlicher Form, und eine schlechte Ernährungsgewohnheit oder eine schlechte Gewohnheit wie bin ich in der Sonne unterwegs, zu kompensieren.
Und das in einem Convenient-Moment. Also wieder verfügbar, einfach.
Genau, natürlich. Und das ist ja auch so nach dem Motto, ah, scheiße, wieder nur Kack gefressen. ich habe das Wissen über Inflammation und Omega-3 und Omega-6-Verhalten. Also supplementiere ich mir Omega-3 und gleiche vermeintlich mein negatives Habit aus. Mhm. Ich kaufe mich frei. Ja? Das Angebot ist natürlich super cool, weil es ist ein Löffel, den ich schlucke, der schmeckt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Aufwand ist gering und dafür kaufe ich mir ganz schön viel ein. Ob das jetzt erstmal immer so stimmt, mal dahingestellt, aber so ist das Produktversprechen. So, das haben wir im Moment von Bewegung über Sportangebote. Mhm. Jetzt sind die Sportangebote aber eben von, ich ziehe mir die Schuhe an, laufe bis hin zu Tennisspielen, aufwendiger, Team, ja, wo du immer zu gewissen festen Zeiten da sein musst, wo ein Team auf dich vertraut, oder du machst Einzelsport und dann ist alles möglich.
Genau, dann, oder in den Alltag, was auch perfekt zur Gesellschaft passt oder nochmal vom Marketing mehr gepasst hat. Hey, einmal die Woche 20 Minuten. Ich nenne jetzt keine Marken oder sonst was, aber das passt halt in diese Lifestyle-Situation, wie du sagst. Ja, okay, wir sind eigentlich eher daran, negative Habits aufzubauen, die wir irgendwie kompensieren.
Genau. Ne? Und da sind wir dann an dem Punkt, wo wir mittlerweile uns auch Gedanken machen über so Bewegungssupplements. Also was ist das geringste, in Anführungsstrichen, Bewegungsangebot, was wissenschaftlich nachweislich funktioniert und einen guten Reiz setzt, was du jemandem geben kannst, der eigentlich einen Alltag hat, wo er für sich gefühlt gar keine Zeit für Sport nehmen will. Aber der verstanden hat, das ist wichtig und sehr, sehr wichtig. So, und das ist super, super spannend. Ja, und da arbeiten wir auch gerade dran und versuchen rauszufinden, sind es diese, wie vom Bodybuilding, diese Posings, diese maximal willkürlichen Ansteuerungen. Ja? Da gibt es schon Studien, die gezeigt haben, ja, bis zu 20% Kraftzuwachs kannst du sogar dadurch generieren. Ich habe mit dem Robert Erbeldinger von der Sportärztezeitung das Thema Mind Muscle Meditation, wo es genau darum ging. Und da gibt es Herbert Benson im Bereich auch Psychoneuroimmunologie und Co. unterwegs. Ja, Thema Meditation, riesengroß, aber sehr, sehr komplex, wo es um die sogenannten Minis geht. Also der hat schon sehr, sehr früh davon gesprochen, so kleine Routinen umzusetzen. Also das kann sein, schwinge deinen Arm 10-mal in full range of motion 360 Grad nach hinten jeweils. So. Es kann aber auch sein, zieh deine Schulterblätter diagonal nach hinten unten, um genau die Muskeln zu treffen, die du halt bei diesem Drehen des Arms auch bekommst.
Ja, ja.
Was du willst, hey, was für dich besser passt.
Ja, aber, total. Also ich denke auch, dass wir Alternativen anbieten. Ne? Das ist, wie du sagst, was du willst, was für dich besser passt.
Aber was ich damit sagen wollte, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir über so minimale, aber zielgerichtete Bewegungen nachdenken müssen, weil wir merken, dass das Angebot des Sportes, was das Beste ist, also das wird allumfänglich nicht ausreichend genutzt.
Mhm. Ja, total. Und du siehst ja auch du siehst ja auch einfach die Häufigkeit da drin als Beispiel, wenn wir jetzt über EMG, also über MyoAct reden, Glutes, also Glute Medius. Ist kein Einzelfall, ne? Nee. Dass eine schlechte Aktivierung ist. Ja. Das heißt, man findet eine gewisse Wiederholbarkeit in der Gesellschaft, dass dieser Muskel oft in einer, sagen wir, ausbaufähigen Kommunikation und Aktivität ist.
Ja. Und jetzt, wir haben jetzt auch gerade nochmal eine ganz geile Studie gesehen, die gezeigt hat, dass bei älteren Menschen mit einer gezwungenen Immobilisierung, zum Beispiel Oberschenkel-Halsfraktur. So, die sind bettlägerig und dann hat man zum Beispiel die Armkraft gemessen und hat festgestellt, dass die bis zu 50% Kraftverlust hatten nach 3 Tagen, okay, obwohl der einzige Parameter, der sich im Muskel verändert hat, war die Ansteuerung. Die ist um 80% gesunken, aber der Muskel an sich, die reine Struktur Muskel, war genauso noch wie vor 3 Jahren. Der hat noch keinen Abbau erfahren. Das zeigt, dass die Ansteuerung 80% von der Hälfte deiner Kraft basiert auf die neuromuskuläre Ansteuerung. Wenn die wegfällt, hast du einen direkten Kraftverlust. Da kann der Muskel, ist noch nicht atrophiert, da ist noch nichts passiert. Das heißt, eigentlich hat er alles, um Kraft entwickeln zu können. Mhm. Aber wenn der Neural Drive, der neuronale Trigger nicht da ist, ausreichend hoch ist, bringt dir die Struktur gar nichts. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir konzentrieren uns sehr stark auf die Muskulatur als Struktur, vergessen aber, die Muskeln vielleicht unterschwellig täglich zu aktivieren. Dafür braucht es keine schweren Gewichte. Dass das sinnvoll ist, mit schweren Gewichten
einfach
zu trainieren.
Einfach die Pipeline immer wieder durchfluten.
Ganz genau. Ich bin ein Fan von Krafttraining. Also jeder sollte 3 bis 5 Mal in der Woche Krafttraining machen, also Widerstandstraining. So, Best Case schaffe ich auch nicht immer, aber das ist das, was ich mir wünsche. So, aber in den Phasen dazwischen sollte die Pipeline freigehalten werden, wie du sagst. Ich sage immer, 1-3 Mal in der Woche den Hahn richtig aufdrehen, aber dann täglich 1 Mal ein bisschen durchspülen.
Ja, total.
Und das ist immer Kraft versus Aktivität. Und da glaube ich, dass man mit Aktivität, mit kleinen Habits, die sehr gut in den Alltag zu integrieren sind, schon viel erreichen kann. Und dafür werden die zu wenig kommuniziert. Und dem Patienten wird oftmals ein zu großer Berg vorgesetzt, den sie schwer zu überwältigen sehen.
Ja, was auch ein Riesen-Habit ist in der Therapie wieder, man braucht nicht die coolsten und besten Übungen oder auch nicht die Menge der Übungen, weil das überfordert den Patienten oftmals. Genau. Das heißt, man braucht klare, einfache, und du hattest gerade schön gesagt, die in den Alltag integrierbar sind.
Absolut.
Und nicht vergessen werden sollten. Also das, genau. wenn dann kommt, ja, okay, die Rotation, das, dann noch zwischendurch diese Ballerina-Hebefigur auf den Petsy-Ball.
Genau. Bullshit. Oder wenn ich einfach die Verfügbarkeit, wenn ich meinen Patienten, wenn ich denen Übungen gebe und natürlich in meiner Verantwortung als Therapeut muss ab einem gewissen Zeitpunkt das Angebot einer Progression gestellt werden. Ja, weil nehmen wir den Jefferson Curl. Ja, jemand, der Angst hat vor dem Rundmachen seines Rückens, weil er aus falschen Überzeugungen und falschen Mythen so agiert, den ich im Moment einer Edukation wieder dazu befähige, sich das zu trauen, den lasse ich natürlich erstmal mit seinem Körpergewicht das erfahren, über mehrere Tage. Mhm. Und wenn er diesen Schritt überstiegen hat, dann will ich, dass er das auch mit Zusatzgewicht belegt. So, das ist meine optimale Vorstellung von Trainingsprogression, Load Management. Wenn aber der Mensch keine Gewichte zur Verfügung hat, so, dann frage ich ihn, scheiß auf die genaue Anzahl, was hast denn du zu Hause? So, und dann ist das ein Wasserkasten. Dann sage ich, dann mach das bitte mit dem Wasserkasten, weil ich möchte jetzt nicht, dass diese Übung, die für mich tagtäglich gemacht werden könnte, dass die nur, dass die abhängig ist von einem Fitnessstudio, zu dem du erstmal hinfahren musst.
Ja.
Und da
muss man, geschweige denn angemeldet und. Ne?
Genau. Das heißt, wir müssen Abstriche in unserem Goldstandardverständnis von wie sieht eine Übung aus, müssen wir Abstand nehmen und müssen einen Kompromiss finden, der alltagstauglich ist. Mhm. Und da hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, hey, chillt. Ja, ey, das ist so krass, von dem wir manchmal denken, was eine Übung unbedingt braucht an Haltung, Position und sonst was, damit sie auch wirklich ankommt. Und ich sage, nee, das ist oftmals viel entspannter. Das meiste kannst du einfach zu Hause machen, ausreichend für eine Grundlagenfitness. Brauche ich ehrlich gesagt auch kaum Gewicht, Zusatzgewicht. Der Körpergewicht reicht schon.
Genau. Und wenig bis kein Equipment. Aus der Situation zum Beispiel bin ich auch zum Beispiel Fan von Resistant-Bändern. Jeglicher Art, also klar kann man sagen, kann man da auch, wie du gerade sagtest, so ins Überdetail gehen und sagen, ja, naja, die Kraftkurve des Widerstands ist ja dort am größten, wo der die gewisse Kraftentwicklung oder potenzielle Kraftentwicklung eines Muskels, zum Beispiel in einer endgradigen Bewegung, der Annäherung am geringsten ist. Das heißt, es ist ja eine entgegengesetzte Kurve. Ja, ey, du hast einen Widerstand, du kannst es überall machen, du kannst es überall mit hinnehmen. Und dann, wenn es dann für den Alltag passt, ey, come on, let's go.
Darum geht es ja. Es geht ja erstmal, wenn wir über solche Tools reden, ja, und das ist das, was mich oftmals in der Branche ein bisschen nervt, ist, dass man sich im Sinne der Evidenz, und wir sind Freunde der Evidenz, aber so sehr vernördet, ja, dass der Endverbraucher, der Patient, sich davon abgeschreckt fühlt, weil er denkt, ich muss nur, und Gewichte und Widerstände müssen immer in einem gewissen Winkel zur Kraftkurve sein oder sonst was, damit ich den besten Trainingseffekt habe. Mhm. Ja, Entschuldigung, da steigen bei mir ganz viele Patienten aus, die sagen, das ist mir zu komplex, ich gehe wieder joggen. Wo ich dann sage, nein, du fängst erstmal an. Scheißegal, wo der Kraftfaktor ist. Hauptsache, und dafür nutze ich Alt-EMG, Hauptsache, die Übung adressiert den Muskel, den wir wollen. Und dann, wenn du das alles erstmal routiniert, konstant, diszipliniert in eine Routine überführt hast, dann gehen wir hin und jetzt werden wir spezifischer. Jetzt können wir ein bisschen die Extrameile gehen. Und das sind dann die Menschen, die aber auch dann bereit und offen dafür sind, weil sie dann vielleicht sogar die Routine entwickelt haben, in ein Fitnessstudio zu gehen und dadurch ganz andere Möglichkeiten haben. Und dann sage ich ja, jetzt können wir uns richtig reinlernen und dann mache ich mit dir auch gerne einen Deadlift-Kurs.
Genau, aber 100%ig. Also erstmal abholen.
Ganz genau.
Und in der Situation nicht überfordern und auch also wichtig, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, die Habits und die Routinen müssen in dem Lebenskontext des Patienten oder der Patientin passen zu der Situation. Es sollte nicht überfordern und die Regelmäßigkeit zählt. Also es muss auch nicht immer diese perfekte, clean Situation darstellen, sondern die Regelmäßigkeit der Aktivierung, die zählt.
100%. Und dann kommt irgendwann die Variation. Aber das ist, sage ich immer meinen Patienten. Meine Patienten fragen, Simon, wie lange soll ich die Übung in der Ausführung so machen? Und dann sage ich, dann so lange, bis sie dir auf den Sack geht. Mhm. So lange, bis du genervt bist. So lange, bis du in dir eine intrinsische Motivation spürst, die Übung zu verändern. Mhm. Und das gibt denen ganz oft so eine Entspannung, so eine Erleichterung, weil dadurch merken die, es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt 7 Tage oder 9 oder 15 Tage sind. Es nimmt denen extrem viel Druck und es macht neugierig auf, okay, ich habe verstanden, was du meinst. Ich also will mich an einen Punkt trainieren, in dem ich mich selbst befähige, in die Progression zu gehen, weil ich das spüre, weil ich Bock drauf habe.
Ja. Ja, und wann kommt das, ne? Also dieses Feuer danach, der Kitzel lässt zu suchen.
Genau. Und das ist das Allergeilste, wenn du die Patienten dahingehend überführt hast, dass sie hungrig sind auf mehr Erfahrung, mehr Belastungserfahrung, basierend auf einer besseren Belastbarkeit. Aber, und deswegen, da müssen wir sie hinbegleiten. Und das ist, glaube ich, unser physiotherapeutischer Wert, wo vielleicht Trainer manchmal zu progressiv, zu schnell sind, aber Physios das Problem haben, nicht in die Progression zu überführen. Also wir sind zu lange, unsere Branche ist zu lange in dem Heranführen drin und Trainer sind vielleicht zu schnell in der perfekten Trainingswelt unterwegs. Und wie so oft sind wir dann wahrscheinlich gut, wenn wir alle gemeinsam verstanden haben, um was es geht und dann den Patienten genau da abholen, wo er ist.
Absolut.
Was für ein schönes.
Simon. Hat richtig Bock gemacht, ne?
Das Schöne ist, es ist so überraschend. Ey, weißt du, Jan, ich muss ja wirklich sagen, nach wie vielen Folgen, das erste Mal, ich richtig Spaß gemacht
kann. Nein, aber ohne Scheiß, wirklich. Nein, Simon, gerade heute Mittag noch Kommunikation. War krank, Stimme noch nicht so gut. Dann habe ich gesagt, ja, wir können es gerne halten, wir können es auch eine Woche verschieben. Ey, war gut, dass wir es heute gemacht haben.
Voll, ich fand es auch mega cool. Und ich habe auch wieder Bock. Also ich bin, ne, ich war gut im Training, jetzt war ich raus. Ich bin heiß. Aber Nadine, ja, aus Vernunftsgründen gibt immer noch hier den Deckel.
Ja, ist auch gut. Ja, den brauchst du mal. Den brauchst du mal.
Ja, ist richtig. Also da ist Vernunft jetzt. Aber dann greife ich wieder an. Dann bin ich, gehe erstmal auf dein Niveau und dann fange ich wieder an zu trainieren. Wir machen in Leipzig, wenn wir in Leipzig sind, machen wir nochmal unsere Plank Challenge. Weil du ja in der FIBO so abgekackt bist.
Ja, und was kam danach, Simon?
Ja, der Bandscheibenvorfall.
Ja,
wie lange also ist der her?
Ich bin fest davon überzeugt, das war schon da ein Zeichen, ja, weil genau. Ich ja auch wegen Schmerzen eingebrochen habe. Das war da ein Zeichen, dass die Struktur nicht war.
Genau. Und jetzt ist lange her. Du hattest genug Zeit zu rehabilitieren, zu Progression zu gehen. Hast sogar noch, wir haben jetzt noch 6 Wochen Zeit.
Ja, das kriegen wir hin. Also Kinder, merkt euch für nächstes Mal.
Also, wir
machen eine Challenge.
Genau, direkt falsche Motivation gesetzt. Struktur ist eigentlich noch nicht gut genug. Direkt motiviert. Nein, du wirst das richtig machen. Hätte ich mal wieder Bock drauf.
Weil 6 Wochen nur noch.
Ende März. Simon,
und dann haben wir 2 Tage zusammen.
Das ist korrekt. Wir sind bei RB Leipzig, die übrigens während unseres Podcasts gerade versucht haben anzurufen. Und wir vielleicht sagen wollten, diesen anderen Vogel vielleicht doch nicht mitnehmen.
Also Simon, oder?
Das ist genau, Simon, ich soll zu Hause bleiben, ich soll dir einfach sagen, ich soll alleine kommen sein.
Also schönen Abend, war eine coole Folge, schöne Grüße und merkt euch, nicht jede perfekte Übung bringt den Erfolg, sondern die Regelmäßigkeit, die du einhältst.
Wow, schön. Tschüss.
Krasser Abschluss, ne? Viel Spaß beim Telefonat. Mach's gut.